SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Fischer. Guten Morgen. Israel weitet seine Offensive im Gazastreifen aus. Ein israelischer Militärsprecher sagte am Abend, die ersten Vororte der Stadt Gaza seien bereits eingenommen. Susanne Kimmel aus unserer Nachrichtenredaktion berichtet.
Kurz zuvor hatte Regierungschef Netanyahu angeordnet, dass die Millionenstadt Gaza schneller eingenommen werden soll als bislang geplant. Außerdem billigte Verteidigungsminister Katz die Einberufung von gut 60.000 weiteren Reservisten. Israel argumentiert, es handle sich um die letzte Terrorhochburg der Hamas, die es zu besiegen gelte. International gibt es allerdings massive Kritik. Befürchtet wird unter anderem, dass sich die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiter verschlimmert.
In Spanien erschwert heftiger Wind den Kampf gegen die rund 20 Waldbrände. Die Temperaturen seien zwar gesunken, aber starke Böen behinderten weiterhin die Löscharbeiten, hieß es vom Zivilschutz. Man hoffe auf baldigen Regen. Auch im Nachbarland Portugal wüten die Waldbrände weiter. Bei den Löscharbeiten kam gestern ein Mann ums Leben. Insgesamt starben auf der Iberischen Halbinsel bisher 7 Menschen durch die Brände. In Spanien sind auch knapp 70 deutsche Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen im Einsatz. Bund und Länder haben im Juli knapp 66 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Laut Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums sind das 3% mehr als im Juli 2024. Zuwächse gab es demnach bei der Lohn- und Einkommenssteuer, bei der Grunderwerbs- und der Erbschaftssteuer. Bei der Mehrwertsteuer sanken die Einnahmen dagegen. Insgesamt sind in den ersten 7 Monaten des Jahres 513 Milliarden Euro in die öffentlichen Kassen geflossen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 7,4%. Die Bundesregierung plant offenbar mehr Gaskraftwerke, als eigentlich nötig wären. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Landesverbands Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen, die heute erscheint. Tobias Zacher hat sie schon angeschaut.
Neue Gaskraftwerke mit bis zu 20 Gigawatt Leistung plant die Bundesregierung in den nächsten Jahren. Aber schon 5 bis 10 Gigawatt würden reichen, schreiben die Autoren von der Wirtschaftsberatung Frontier Economics. Denn mit den Gaskraftwerken soll die Stromversorgung in den sogenannten Dunkelflauten garantiert werden, also wenn tagelang kaum Strom aus Wind und Sonne erzeugt werden kann. Das sei inzwischen aber auch mit anderen Technologien möglich und die seien klimafreundlicher und günstiger, so die Verfasser der Studie. Sie sind dafür, mehr auf Biogas und Wärmespeicher zu setzen. Außerdem soll er überschüssiger Ökostrom an besonders sonnigen und windigen Tagen gespeichert werden, in Form von klimafreundlichen Gasen wie Wasserstoff.
Der Hausärzteverband lehnt die Einführung einer Gebühr, die Patienten bei jedem Besuch in einer Arztpraxis zahlen müssten, ab. Die Vorsitzende Buhlinger Göpfert sagte der Rheinischen Post, dieser Vorschlag der Arbeitgeber sei unsozial und nicht durchdacht. Eine solche Gebühr würde bedeuten, dass es beispielsweise für chronisch Kranke richtig teuer würde. Auch zwingend notwendige Arztbesuche würden so unter Umständen verhindert. Die Arbeitgeber sehen die Gebühr als Möglichkeit, das sogenannte Ärztehopping zu begrenzen und unnötige Arztbesuche einzudämmen. Auch wenn 86% der Unternehmen in Deutschland Wert auf familienfreundliche Maßnahmen legen, fehlt dieser Hinweis meist in den Stellenanzeigen. Das hat die Bertelsmann Stiftung bei der Analyse von 8 Millionen Inseraten aus dem vergangenen Jahr herausgefunden. Einzelheiten von Bernhard Seiler.
Nur in etwa jeder 6. Stellenanzeige, die in Deutschland veröffentlicht wird, steht das Wort familienfreundlich. In vielen Jobangeboten wird von den Arbeitnehmern ein hohes Maß an Flexibilität verlangt. Das betrifft Arbeitszeiten und Umfang, Schichtdienste und Dienstreisen. Die Arbeitgeber zeigen sich in den Anzeigen allerdings oft nicht so flexibel, dass Familie und Beruf vereinbar sein könnten. Auffällig war laut der Analyse auch, dass in typischen Frauenberufen eher die Möglichkeit geboten wurde, über den Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit mitzuentscheiden. Die Bertelsmann Stiftung sieht das kritisch. So bleibe die Sorgearbeit weiterhin überwiegend bei den Frauen. Männer hätten schlechtere Karten. Unternehmen sollten hier unbedingt nachbessern, vor allem auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel.
In New York hat ein 2. US-Bundesrichter den Antrag der US-Regierung abgelehnt, Gerichtsunterlagen zum Fall des toten Sexualstraftäters Epstein zu veröffentlichen. Er erklärte das damit, dass das Justizministerium nicht ausreichend begründet habe, warum die Geheimhaltung aufgehoben werden solle. Präsident Trump wollte mit dem Offenlegen dem massiven öffentlichen Druck nachgeben. Aus New York berichtet Giselle Ucker.
Der New Yorker Bezirksrichter erklärte, dass die US-Regierung über ein Vielfaches an Informationen zu dem Fall verfüge. Es sei naheliegender, diese zugänglich zu machen, als bei Gericht die Entsiegelung einzelner Zeugenaussagen zu beantragen, die auf Hörensagen beruhen. Auf Anordnung von Präsident Trump hatte seine Justizministerin die Freigabe der Dokumente beantragt, nachdem er selbst massiv in die Kritik geraten war. Mehrere Medien berichten, dass Trump selbst in den Unterlagen genannt werde. Er war zeitweise eng mit Epstein befreundet.
Das Repräsentantenhaus im US-Bundesstaat Texas hat am Abend nur mit den Stimmen der Republikaner ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Wahlkreise in dem Bundesstaat neu zugeschnitten werden können. Bevor es in Kraft treten kann, müssen noch der texanische Senat und der Gouverneur zustimmen. Das gilt als Formsache. Präsident Trump hatte dazu aufgerufen, die Wahlkreise zugunsten seiner Partei zu verändern. So will er sicherstellen, dass bei den Zwischenwahlen im November 2026 die Republikaner ihre hauchdünne Mehrheit im Kongress nicht verlieren. Um das Gesetz hatte es einen erbitterten Streit in Texas gegeben. Die Winzer in Mittelbaden erwarten in diesem Jahr eine gute Weinernte. Bleiben die Wetterbedingungen weiter optimal, stehe einem frühen Start der Lese Anfang September nichts im Weg. SWR-Reporterin Susanne Bühler berichtet.
Wir blicken mit einem guten Gefühl auf den Weinjahrgang 2025, so Kellermeister Stefan Steinl von der Affenthaler Winzergenossenschaft in Bühl. Man gehe bislang von einer mengenmäßig durchschnittlichen Traubenernte mit hohen Qualitäten aus. Jetzt hänge alles vom Wetter ab. Die nächsten 3 Wochen entscheiden über das Tempo bei der Traubenreife. Winzer Johannes Kopp aus Sinsheim-Ebenung startet schon am Wochenende in die Lese. Auf den frühen Zeitpunkt komme es an, damit die Trauben nicht zu hohe Mostgewichte erreichen und die Weine später zu süß werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im Süden Baden-Württembergs fällt heute immer wieder teils kräftiger Regen, auch einzelne Gewitter kann es geben, kleinräumig sind sogar Überflutungen möglich. Sonst bleibt es trocken und anfangs vielerorts noch bewölkt. Im Laufe des Tages kommt in Rheinland-Pfalz und Nordbaden immer öfter die Sonne raus. Die Temperaturen steigen heute auf 17 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Mit manchen Städten verbindet man direkt das ein oder andere Stichwort. Vielen dürfte das auch bei Freiburg so gehen, und zwar dann das Stichwort Ökostadt. Aber wirkt sich der Ruf auch auf das Kaufverhalten dort aus? Die ganze Woche über beschäftigen wir uns hier in SWR aktuell mit Shopping. Und heute schauen wir mal, wie in der Ökostadt Freiburg eingekauft wird und wie sich die Geschäfte der Nachfrage anpassen. SWR-Reporterin Clara Gehrunger hat sich unter Verkäufern und Ladenbesitzern umgehört.
Auf den ersten Blick wirkt Freiburgs Innenstadt mit ihren Läden ziemlich öko. Statt Autos fahren hier Straßenbahnen und Fahrräder. Trinkbrunnen und die Bächle am Straßenrand bieten Möglichkeiten zur Abkühlung. Bei Freiburgs Feinest gibt's Schnaps und mit Mundartsprüchen bedruckte Klamotten.
Zum Einkaufen, wir haben viele kleine Läden inhaber geführt wie uns und eine schöne Vielfalt hier.
Zu kaufen gibt's in Freiburg organische Schuhe, nachhaltige Kinderkleidung, Kunsthandwerk, Schallplatten und natürlich die verschiedensten Lebensmittel. Welche Art von Kundschaft versuchen die Geschäfte anzusprechen?
Gerade hier in der Straße ist natürlich, da gehen die ganzen Touristengruppen durch und da kommen dann viele später nochmal her zum Bummeln.
Viele Spanier, Italiener habe ich mal jetzt bemerkt. Es sind Sommerferien viele Spanier und Italiener unter uns.
Insgesamt sind in der Freiburger Innenstadt auffällig viele verschiedene Sprachen zu hören. Wer die Altstadt erkundet, schaut dann auch gerne mal in den kleinen Läden vorbei. Dort zeigen die vielen angebotenen Postkarten, die Geschäfte sind auf die Touristen eingestellt.
Das macht den Charme von Freiburg aus, dass alles ein bisschen verwinkelt ist, man kann ein bisschen was entdecken. Und gar nicht nur für die Touristen, ich habe auch immer wieder Kunden aus Freiburg, die dann wirklich in der eigenen Stadt wieder was entdecken können, was sie noch gar nicht kannten.
Auch an Freiburg gehen die Tendenzen zum Online-Kauf nicht vorbei. Einige kleinere Geschäfte sehen sich dadurch in Gefahr.
Ganz ehrlich, in Freiburg geht auch einiges schief. Wir haben hier auch ein Ladensterben. Wir haben auch Frequenzeinbrüche, gerade in den ersten 2 Quartalen dieses Jahres. Und es ist so, dass kleine inhabergeführte Geschäfte schon verdrängt werden. Das heißt, wir brauchen neue Konzepte, wir brauchen eine zukunftssichere Innenstadt.
Neue Konzepte wie die innovativen Desserts von Frohnat auf dem beliebten Münstermarkt.
Vor allem Menschen, halt, die neugierig sind, was Neues entdecken wollen und gespannt sind, wie der Kuchen halt hier schmeckt. Weil das halt kein gebackener Kuchen ist, sondern wir haben halt hier einen glutenfreien Kuchen, der ohne Hitze hergestellt wird. Und das ist so schon sensationell. Von daher echt spannend für die Leute.
Auf dem Münstermarkt zeigt sich auch, regionale Produkte kommen an. Und zum Stichwort Nachhaltigkeit passt, dass viele Lebensmittel hier unverpackt über die Theke gehen. Bei Produkten wie Feldsalat und Spargel sehen Gemüseverkäufer aber auch den Nutzen der Plastiktüte.
Wobei natürlich doch viele auf eine Plastiktüte zurückgreifen. Die ist natürlich wetterfester, gerade wenn es mal regnet. Oder ja, wir arbeiten auch mit so Mehrwegnetzen jetzt hier beispielsweise. Aber manche Sachen muss man schon auch in Plastik einpacken.
Bleibt noch die Frage, ob die Verkäufer das Klischee der Ökostadt im Kaufverhalten ihrer Kunden erkennen können.
Ja, ich denke eher die Qualität hat von den Eigenerzeugnissen, spricht da für sich. Ob das jetzt mit der Ökostadt zu tun hat, ich würde es behaupten, nicht unbedingt.
Clara Gehrunger hat für unsere Serie Shopping im Sommer aus Freiburg berichtet. Wo es sich lohnt einzukaufen, welche Generationen auf was beim Einkaufen Wert legt und ob im Südwesten anders geshoppt wird als in anderen Teilen Deutschlands, das haben wir für Sie in einem SWR aktuell Kontext zu unserer Serie zusammengefasst. Den finden Sie ab sofort in der ARD Audiothek.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Zahlen des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen liegen seit Jahren auf hohem Niveau. Wie sie sich im vergangenen Jahr entwickelt haben, stellt Bundesinnenminister Dobrindt am Vormittag vor. Zusammen mit dem Bundeskriminalamt und der Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Was vorab schon bekannt ist, fasst Björn Dake zusammen.
Einige Zahlen lassen sich aus der schon bekannten polizeilichen Kriminalstatistik ablesen. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 18.100 Kinder Opfer eines sexuellen Missbrauchs. Das sind etwas weniger als im Jahr davor. Ein ähnliches Bild bei Jugendlichen. Hier registrierte die Polizei etwa 1200 Opfer. Das sind aber nur Fälle, von denen die Polizei weiß. Fachleute gehen davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Straftaten angezeigt wird, denn Missbrauch findet vor allem im nahen sozialen Umfeld statt. Hinweise auf sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bekommt das Bundeskriminalamt vor allem über das Internet. Oft stammen sie von einer privaten Organisation in den USA. Sie übermittelt den deutschen Beamten unter anderem die IP-Adresse. Damit kann das BKA herausfinden, von wo die Internetverbindung hergestellt wurde. Union und SPD setzen sich schon länger dafür ein, dass auch deutsche Telekommunikationsunternehmen länger die IP-Adressen speichern müssen, um für Ermittlungen darauf zugreifen zu können.
Wer für Deutschland ins Rennen um den begehrten Filmpreis Oscar geht, das entscheidet sich heute. German Films, die Auslandsvertretung der deutschen Filmbranche, gibt ihre Nominierung bekannt. In der Vorauswahl sind unter anderem Amrum von Fatih Akin, die von Sandra Maischberger produzierte Doku Riefenstahl und die SWR-Koproduktion Cranko. Der FSV Mainz 05 kehrt heute nach fast 9 Jahren auf die europäische Fußballbühne zurück. Der Bundesligist trifft um 18 Uhr im Playoff-Hinspiel der Conference League auf den norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim. Unser Sportreporter Florian Winkler blickt für uns auf die Partie.
Trainer Bo Henriksen erwartet ein intensives Spiel mit einer fantastischen Atmosphäre, für die auch die rund 1300 Gästefans sorgen sollen. Der Wirbelumstürmer Nelson Weiper hat aus Sicht des Dänen keinen Einfluss auf die Leistung seines Teams, da es nur ein kleines Thema sei. Hintergrund ist ein Disput zwischen Club und Spieler bezüglich Weipers Zukunft. Die Mainzer würden den Vertrag des Stürmers gerne verlängern. Der 20-Jährige hat dagegen scheinbar andere Absichten. Ein Wechsel noch in dieser Transferperiode wird deshalb immer wahrscheinlicher.
Nach dem Prolog gestern in Essen beginnt heute die 736 Kilometer lange Deutschland-Tour der Radprofis. Unter den mehr als 100 Fahrern ist auch der dritte der Tour de France, der Baden-Württemberger Florian Lippowitz. Die Tour endet dann am Sonntag in Magdeburg. Steffen Gahr berichtet.
Von Essen in nordöstliche Richtung durchs Münsterland nach Ostwestfalen. Es ist mit mehr als 202 Kilometern zwar der längste Tag im Sattel, aber nicht der schwierigste. Die Strecke ist relativ flach. Es gibt nur in der zweiten Rennhälfte 2 kleinere Anstiege. Als Gesamtführender geht Søren Werenskiold in diese Etappe. Der norwegische Sprinter hatte den Prolog in Essen knapp für sich entschieden.
In der Stuttgarter Innenstadt kann man sich ab heute wieder ausgiebig durch verschiedene Trollinger, Lemberger und Rieslinge probieren. Dort startet nämlich das 49. Stuttgarter Weindorf. Einzelheiten dazu von SWR-Reporterin Julia Georgi.
Die schlechte Nachricht zuerst. Das Weindorf ist wieder teurer geworden. 7 bis 10 Euro wird das günstigere Viertele kosten. Eine Weinschorle kann man auch schon für 6 Euro finden. Es soll über 40 Lauben, Weinstände und Essensmöglichkeiten geben. An manchen Abenden wird eine Silent Party veranstaltet. Feiernde hören dann die Musik über Kopfhörer. Neu in diesem Jahr sind einheitliche Pfandmarken in Form von Glücksspieljetons. Traditionell wird es auch in diesem Jahr wieder den Weindorftreff vom SWR-Studio Stuttgart in Kooperation mit den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung geben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In der Berliner Politik spielen auch Tiere immer wieder eine Rolle, offensichtlich auch bei Bundeskanzler Merz. Warum sich politische Beobachter in Berlin derzeit fragen, welche Krawatte Merz als nächstes umbindet, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Die neue Bundesregierung hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh, meinte vor kurzem die Grünen-Chefin Franziska Brandner und fütterte damit sozusagen das Image vom Bauernhof Bundesregierung. Parteikollegin Katharina Dröge sprach da noch vom Hühnerhaufen CDU und machte das Bild komplett. Und der Bundeskanzler legt mit seiner Klamottenauswahl noch eins drauf. Immer wieder ist er mit tierischen Krawatten zu sehen. Schon bei seiner Regierungserklärung wählt er ein Modell mit Schildkröten. Auf Nachfrage sagte sein Sprecher, Schildkröten seien ja sehr langlebige, ausdauernde und zähe Lebewesen. Ein andermal zeigte sich Merz mit weißen Pferden. Ausgerechnet beim Besuch in Niedersachsen, dem Land mit dem weißen Ross im Wappen. Und in Washington griff Merz zur Elefantenkrawatte. Ganz zufällig das Maskottchen der Republikaner. Tierische Styling-Botschaften also? Zumindest so viel verrät sein Sprecher. Der Kanzler wählt seine Krawatten bewusst. Aha, die Hauptstadtpresse also blickt weiter gespannt auf des Kanzlers Krawattenbotschaften. Und solange Merz noch keine lahme Ente vor der Brust trägt, ist alles im grünen Bereich.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.